Ja, Lieben, ich will einsteigen mit einer kleinen Geschichte. Ich sage gleich, sie klingt vielleicht etwas makaber. Hört einfach mal zu. Unter der Frage, wie viel Erde braucht der Mensch, erzählt eine Geschichte von einem Mann, dem so viel Land gehören sollte, wie er an einem Tage abzuschreiten instande wäre. Gleich beim Morgengrauen macht er sich auf den Weg. Unterwegs sieht er immer wieder oder weitere gute Wiesen und Weiden und Wälder. Dort noch eine Wasserstelle, da noch ein saftiger Hang. Immer noch mehr meint er zu seinem Grundstück hinzufügen zu sollen und gut brauchen zu können. Doch die Zeit wird knapp. Die Sonne neigt sich schon und der Weg zurück ist noch weit. Er geht nur zügig, jetzt aber rennt er, so gut er nur kann. Vor Sonnenuntergang muss er wieder zurück sein. Er keucht mit allerletzter Kraft heran. Am Ausgangspunkt angekommen, bricht er erschöpft zusammen, tot. Gleich an Ort und Stelle wird für ihn ein Grab ausgehoben, wo er seine letzte Ruhe finden sollte. 2 Meter mal 1 Meter. So viel Erde braucht ein Mensch. Etwas makaber, ich weiß. Aber macht vielleicht das, was wir danach gleich in der Predigt noch alles hören werden, manches vielleicht deutlicher, sichtbarer, greifbarer. 2 mal 1 Meter. Eine nicht ganz so makabere Geschichte oder kurzer Gedankengang. Matthias Claudius ging eines Tages durch die Geschäftsstraßen Hamburgs und sah sich die Auslagen in den Schaufenstern der Kaufläden an. Dann betete er fröhlich: Ich danke dir, Gott, für die 1000 Dinge, die ich alle nicht brauche. habe ich gedacht, ja, ich gehe manchmal durch die Schaufenster, nicht durch die Schaufenster, so an den Schaufenstern vorbei und denke, oh, schöne Hose oder gerade beim Mediamarkt, ne, wir Männer als Technikfreaks, ja, wir gucken dann mal und denken, und meine holde Frau hält mich dann immer zurück. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Aber daraus ergibt sich letztendlich eine Frage: Was brauchen wir denn wirklich? Und ich denke, habe gedacht bei der Vorbereitung, ob wir es selber immer so genau wissen. Es gibt ja genügend Verkäufer, Vertreter, Werbung, die wissen immer sehr genau, was wir brauchen. Ne? Da wird ja so viel suggeriert, was uns von ihrer Warte her wirklich fehlt. Und wenn es danach ging, könnten wir ja ohne gute Rasierklingen, gute Rasierer, ohne Huru-Sekt, nicht wahr? Oder andere Parfümsorten, große Autos, große Häuser, Urlaub, was auch immer, nicht mehr leben. Und ich dachte dann nur an einen Ausdruck von einem Fußballer, der Oliver Kahn, sagte einmal, ich glaube nach einem Champions-League-Sieg, immer weiter und immer höher, immer mehr. An die Aussage kann ich mich noch gut daran erinnern. Das Champions-League-Finale, ich glaube, es war eins, habe ich nämlich live gesehen. Und von daher kam dann im Interview genau diese Aussage, immer mehr, immer weiter. Was brauchen wir wirklich? Und wer sagt uns das? Wodurch wird unser Leben erfüllt, gefüllt, und zwar so, dass wir zufrieden sein können. Und nicht immer noch mehr, noch weiter, noch höher, nach mehr streben. Und ich denke, es gibt durchaus verlässlichere Quellen, hilfreichere Antworten, wie die Verkäufer oder die Werbung, Vertreter uns manchmal weiß machen wollen. Natürlich, sie wollen verkaufen. Klar. Aber wird dadurch der Lebenshunger wirklich endgültig oder letztendlich gestillt? Man ist vielleicht froh, wenn man mal eine gewisse Sache hat und denkt, ah, schön, super, toll. Aber dieses Neue verliert ja ganz schnell seinen Reiz. Und ich habe dann einen Text gelesen aus einem Epheserbrief. Und ich dachte, wie Gott doch ist, so leise und überhaupt nicht unaufdringlich, deine Stimme, aber klar, deutlich. Und in diesem Gebet aus dem Epheserbrief bringt es Paulus meines Erachtens nach auf den Punkt und macht uns deutlich, was wir wirklich brauchen. Er schreibt nämlich an die Epheser: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite, die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnisse übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das schreibt Paulus an die Epheser. Und ich finde eindrücklich, mit sehr viel Leidenschaft. Und was mir dabei auffällt, er geht hin. Als erstes, er macht Gott selbst groß und zeigt den Ephesern und letztendlich auch uns die ganze Größe Gottes. Seine ganze Macht und Kraft wird uns hier vor Augen gehalten. Und der Wunsch des Apostels ist zweierlei. Der eine, dass die Heiligen die Herrlichkeit Gottes erfassen, dass sie die Liebe von Jesus, die alle Erkenntnis übersteigt, erkennt. Und der Zweck, was daraus entsteht, dass sie erfüllt sein möge zu der ganzen Fülle Gottes. Erfüllt sein zu der ganzen Fülle Gottes. Und das ist für mich so eine Art Dreiklang erleben wir hier von Paulus, was er hier deutlich macht. Ihr Lieben, ich bete darum, dass dieser Gott in euch, in uns immer mehr und mehr Gestalt gewinnt. Dass euer Leben von der überfließenden Fülle, die Gott schenkt, überströmt. So könnte Paulus es an uns gerichtet haben. Wenn er hier jetzt stehen würde, er würde vielleicht so mit uns sprechen. Das Gebet oder wie er mit uns reden könnte, sollte, würde. Wenn er so eine Ansprache an uns halten würde. Ihr lieben Rappenauer, ihr lieben Menschen hier in der Gemeinde. Könnten wir da eigentlich anders als diesem Gott unser Leben schenken? Könnten wir das wirklich? Ihn durch unser Leben ehren. Ich habe heute Morgen mit meiner Erika noch am Frühstück, haben wir irgendwie, ich weiß nicht, wie wir da auf das Thema kamen, auf jeden Fall hatten wir das Thema und ich weiß gar nicht, was das alles war. Und ich sagte dann nur zu ihr, weißt du, und für uns, die wir Christen sind, ist etwas ganz Elementares noch viel wichtiger. Ein Leben zu leben, das Gott ehrt. Das kam mir heute Morgen beim Frühstück. Dieser Gedanke, uns für ihn einzubringen, um mit ihm Menschen von dieser großartigen Liebe und diese Fülle, die er schenken kann, weiterzugeben. Ihnen zu sagen, hey, warum? Ich habe was, was dich ausfüllt und wo du, ja, wie soll ich sagen, überfüllt bist von dem, was unser Leben reich macht. Und was wir wirklich brauchen, ich weiß, es ist nicht immer leicht. Wir gehen auf Weihnachten zu und meine Kinder schreiben mir dauernd, was wünscht ihr euch? Und dann habe ich vor kurzem zurückgeschrieben, heute Morgen noch. Ich wollte gerade meine Sachen packen. Ja, meine Jüngste Papa, was wünschst du dir? Er sagt, ich habe jetzt keinen Kopf dafür, mir jetzt dir zu sagen, was ich mir wünsche zu Weihnachten. Versteht ihr? Es ist ja irgendwo schön, aber ja. Und ich denke manchmal, das, was wir brauchen, das zu herauszufinden, ist nicht leicht. Und weil es einfach abhängig ist von den Lebenssituationen, in denen wir uns befinden. Es ist nun mal abhängig von unserem Alter. Ich sage es mal, der Hannes wünscht sich garantiert was anderes wie ich. Wo 40 Jahre oder ich weiß gar nicht, wie viele Jahre dazwischen liegen. Wir haben unterschiedliche Wünsche, die haben wir. Abhängig vom Alter, natürlich. Und der Lebenssituation, in der wir uns befinden, sind die Wünsche unterschiedlich. Der eine, Hannes ist vielleicht, entschuldige Hannes, ich hoffe, ist okay für dich. Wir haben heute Morgen miteinander ein bisschen gebabbelt. Deswegen habe ich dir jetzt so, du sitzt mir direkt so gegenüber, mehr oder weniger. Es ist schwer herauszufinden. Aber gehen wir mal dieses Gebet oder dieses Gebet eigentlich von Paulus durch. Und ich finde den Eingang, den er wählt, finde ich unheimlich schön. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist. Ich beuge meine Knie. Ein Ausdruck, wie ich finde, von tiefer Demut. Ausdruck von einem hingegebenen Leben an diesen Gott. Und es spiegelt letztendlich die innere Haltung von Paulus wider. Und aufgrund dieser tiefen Liebe zu seinem Gott kann Paulus so prägnant und, wie ich finde, so aus dem Innern heraus diesen Gott beschreiben und seine Wünsche für die Gemeinde zum Ausdruck bringen. Und wisst ihr, wo wir vorhin das Lied gesungen haben, zum Schluss, ich liebe dich, habe ich vorhin beim dritten Mal oder so geschwiegen, wo ich mich dann plötzlich gefragt habe, kannst du das wirklich so sagen? Wenn ich zu meiner Frau sage, ich liebe dich, dann weiß sie sehr wohl, was ich damit meine. Und dann saß ich da und dachte, ich liebe dich, Gott. Es ist schon, da steckt schon was dahinter, wenn ich sage, ich liebe dich. Und Paulus konnte das so sagen. Er ist diesen Weg gegangen und es war für ihn wichtig, und man spürt bei ihm diese tiefe Liebe zu seinem Gott. Und dieser Gott ist genau das, was wir brauchen, diese absolute Verlässlichkeit. Und ich denke manchmal, wir sind gut beraten, sehr gut beraten, wenn wir auf Gott, unserem Schöpfer, unserem Konstrukteur und Chefplaner unseres Lebens hören. Er allein ist verlässlich und er ist der rechte Vater, so wie es Paulus hier sagt. Ja, ich weiß. Wenn ich an meine Schule denke, an meine Schüler denke, die ich da manchmal sitzen habe, und wenn die an Vater denken, ich glaube, da sind einige dabei, die sich schütteln und zusammengehen. Man merkt es manchmal in persönlichen Gesprächen. Ich gehe natürlich nicht darauf ein, aber man spürt es. Gott ist das Urbild der Vaterschaft. Und ich finde es schlimm, wenn so junge Erwachsene bei mir in der Schule, wenn ich spüre, wenn so Sätze fallen wie, ach, ich brauche gar nicht nach Hause gehen. Da ist sowieso nichts für mich. Ich bin nicht willkommen zu Hause. Diese Sprüche höre ich sehr oft. Finde ich schlimm. Ich finde das schlimm, wenn die Schüler, diese jungen Menschen, die bei mir sind, die Ausbildung machen, die versuchen, ihr Leben in eine, ja, wie soll ich denn sagen, in den Griff zu bekommen, in eine Linie zu kriegen, so reden. Und reden müssen. Weil ihre Erfahrungen andere sind, wie wir sie vielleicht gemacht haben. Weil sie einfach mit dem Vater unter Umständen schwere und dunkle Erinnerungen verbinden damit. Und wenn ich dann weiterhöre, dann hört man immer wieder, ja, der Lebensabschnittsgefährte meiner Mutter ist jetzt sowas wie mein Vater. Es ist kein echtes Vaterbild, natürlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich darf das leider in der Schule nicht sagen, das ist uns ja als Lehrer in gewisser Weise untersagt, weil man keinen Einfluss nehmen darf und soll auf die Meinungsbildung der Schüler. Aber manchmal würde ich sagen, hey, es gibt einen Vater, der dir so viel mehr geben kann, wie dein Vater es, aus welchen Umständen auch immer, vielleicht nicht konnte. Die gibt's. Aber darf ich nicht. Und muss die Jungs und Mädels mehr oder weniger mit ihrer Lehre, wir sprechen ja von Fülle, und in dem Moment ist es eine Lehre, die sie in sich tragen, zurücklassen und allein lassen. Und ich dachte, sind wir denn oder haben wir denn eine oder gehen wir mehr und mehr in eine vaterlose Gesellschaft? Nein, das glaube ich einfach nicht und das will ich auch nicht glauben. Es gibt so viele gute Väter, die ihrer Verantwortung nachkommen, die sich kümmern, denen es wichtig ist. Und wisst ihr, mir ist noch ein Lied dazu gekommen, was ich unheimlich schön fand, was das nochmal zum Ausdruck bringt, dass Gott der Vater ist. Jörg Svoboda singt in einem Lied: Du bist Gottes Liebe auf den ersten Blick. Er hält dir die Treue, was hält dich zurück? Du bist Gottes Wunschkind, schön, dass es dich gibt. Herrlich, wie der Herr dich über alles liebt. Du bist Gottes Perle. Er verliert dich nicht. Er sorgt für dein Leben, dass es nicht zerbricht. Gott ist kein Gedanke. Gott ist kein Prinzip. Gott ist ja dein Vater. Vater hat dich lieb. Tja, eigentlich müsste ich dieses Lied einfach mal vorne an die Tafel schreiben und sagen, das ist es. Darf ich aber nicht, sonst würde ich höchstwahrscheinlich meine Stelle verlieren, weil ich nämlich keine Ethik oder Religion unterrichte. Also von daher, die Religionslehrer und Ethiklehrer, die dürfen natürlich wahrscheinlich, ich nicht als Fachlehrer, aber nun gut. Ich versuche es in anderen Möglichkeiten, die sich mir geben. Und wisst ihr, wenn ich das höre von diesem Jörg Svoboda hier, Vater hat dich lieb. Dieser Vater ist nicht irgendein alter Herr im Himmel. Er ist der liebende Vater und zugleich der allmächtige Gott, dem alles unterworfen ist, der über allen Dingen steht, das Sichtbare und Unsichtbare. Und deshalb nicht nur der liebende Vater, sondern der allmächtige und souveräne Gott. Der allmächtige und souveräne Gott. Und das heißt letztendlich, wenn wir daran denken, was Gott uns letztendlich beschenkt und uns schenken will. Das heißt doch letztendlich, Gott gibt nicht armselig, sondern so viel aus seiner Fülle, seiner Möglichkeiten, die unendlich sind, die unbeschränkt sind, wird er uns und kann er uns beschenken. Wir müssen nur eins, diese Geschenke annehmen. Einfach die Geschenke annehmen. Und deshalb bringt Paulus das so leidenschaftlich vor Gott, weil er genau in diesem Bewusstsein und in dieser Erfahrung lebt, dass diesem Gott so viel, ach, was heißt denn so viel? Diesem Gott ist alles möglich. Wir müssen nur verstehen und begreifen, kapieren, was dieser Gott für uns bereithält. Dass wir diesem Gott den Raum geben, der ihm zusteht, er niemals uns zwingen wird, der sich wünscht, dass wir ihm den Raum geben, ja, damit all seine Fülle, die er für uns hat, seine ganze Liebe, seine Kraft, seine Barmherzigkeit, sein Erbarmen, seine Güte, all die Dinge, die ihn ausmachen, uns zu geben, unser Leben zu bereichern, zu verändern und tief zu erfüllen. Tief zu erfüllen. Und was wir wirklich brauchen, das lässt sich nicht einkaufen. Das kriegen wir auch nicht bei Amazon oder irgendwo anders in einem Online-Laden. Definitiv nicht. Aber eins dürfen wir. Das, was uns fehlt, was wir uns wünschen, was wir uns ersehnen, darum dürfen wir beten. Darum dürfen wir beten. Und Paulus listet die Dinge hier auf. Kraft in uns durch den Heiligen Geist. Die Herrschaft von Jesus Christus über unserem Leben. Und die daraus resultierende Liebe Gottes für uns. Diese drei Dinge. Dass er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Daraus ergibt sich innerlich stark werden durch den Heiligen Geist, Jesus den Raum geben durch den Glauben und durch den Glauben in Gottes Liebe eingewurzelt und gegründet sein. Also letztendlich drei Dinge. Drei Dinge. Innerlich stark zu werden durch den Heiligen Geist. Und da dachte ich, es klingt wie eine absolute Kontrabotschaft zu dem, was uns die Werbung und gerade jetzt in der Zeit, wo man durch die ganzen Geschäfte geht, wenn man dann geht, wo überall uns dargeboten wird, was alles so toll ist und was wir alles brauchen und nötig haben. Achtet einmal darauf. Aber es ist euch höchstwahrscheinlich schon selber aufgefallen. Die dicke Automarke, richtiges Aftershave, die gute Spülmaschine, gute Küche, ach, was weiß ich. Versteht mich nicht falsch, ich mache das alles nicht runter, nee. Es geht mir darum, dass wir uns klar werden und bewusst werden, was wirklich das Wesentliche ist, was unser Leben erfüllt. Nämlich das, was Gott uns schenkt, was bleibend ist, was nicht vergeht, was nicht den Reiz verliert. Gottes Liebe verliert nicht seinen Reiz. Gottes Barmherzigkeit wird sich nicht verändern. Gott bleibt für immer und ewig der Gleiche. Und nicht stark sein und sich wohlfühlen durch einen besonderen Lebensstandard. Gottes Geist setzt durchaus einen Kontrapunkt. Und ich muss euch sagen, ich habe, ich weiß gar nicht, was es war, vor ein paar Tagen mal einen Film gesehen. Da ging es um einen, da war ein Onkel mit seinem Neffen unterwegs. Und der Neffe in dieser Szene sagte plötzlich zu seinem Onkel, du, ich weiß gar nicht, wer ich eigentlich wirklich bin. Die einen schwatzen mich so an, die anderen nennen mich so, die nächsten nennen mich so, ja. Und dann geht der Onkel zu ihm hin, eine bezeichnende Szene, und geht hin und legt seine Hand auf sein Herz und sagt zu ihm, es ist egal, wie du dich nennst, entscheidend ist das, was hier drinnen passiert. Das fand ich so gigantisch, wo ich die Szene gesehen habe, wo ich gedacht habe, ja, entscheidend ist letztendlich, was hier in unserem Herzen passiert. Auf die inneren Qualitäten kommt es an. Nicht stark durch Haben, sondern stark durch den inwendigen Menschen, wie Paulus es sagt. Der Mensch, der durch Gottes Geist umgestaltet wird zu einem Menschen, der auch in schwierigen Zeiten wo die Gefahr groß ist, entmutigt zu werden, ja, wirklich wahr. sich darauf zu verlassen, sich darauf zu berufen, dass Gott größer ist und auch dein und mein Leben in seinen Händen hält, besonders in solchen Zeiten, tut eine innere Stärkung Not, bringt zur Ruhe und bringt zur Ruhe bei Gott. Die Fülle, die Gott für dich bereithält, für uns bereithält, mit all seinen Verheißungen, das alles soll zur Auswirkung kommen und darf zum Auswirkung kommen in deinem, meinem Leben. Das heißt, ein Christsein nicht auf Sparflamme leben, ein aufgesetztes Christsein, lass mich das mal so sagen. Hab mich selber schon oft genug dabei ertappt, ein aufgesetztes Christsein, weil man es halt ja so macht. Und wisst ihr, wer mich darauf hingewiesen hat? Meine Kinder. Ja, und da saß ich da und dachte, okay. Die Kinder sind manchmal deutlich. Ist auch gut so. Und ich hoffe, dass wir dann auf unsere Kinder hören und zumindest es bedenken, prüfen. Und ich denke oftmals, die Nagelprobe für unseren Glauben, für unser Christsein ist nicht der Gottesdienst, ist der Alltag. Der Alltag, wo wir jeden Tag herausgefordert sind. Und ich denke oft, wir sind stark in der Theorie, Glaubenstheorie, Erkenntnisfragen, Endzeitfragen, Fragen zum Gemeindeverständnis, was auch immer. Ziele für unsere Gemeinde, ja, alles nötig, alles wichtig, alles zwingend. Man muss wissen, wo es mit der Gemeinde, in welche Richtung es gehen soll, ja. Und da wünsche ich euch nachher bei der Gemeindeversammlung so zwischendrin eine gute und segensreiche Zeit, auf jeden Fall. Aber ich habe mich gefragt, machst du dir eigentlich auch mal für dich deutlich, wo soll es für dich persönlich eigentlich hingehen? Auch was den Glauben betrifft natürlich. Stark zu werden im inneren Menschen. Fasse ich das Wichtigste ins Auge? Wie heißt es so schön, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Eine unerschöpfliche Kraft, die vorhanden ist. Mehr als wir überhaupt erbitten können. Und das Schöne daran ist, die Sache ist kostenlos. Kriegen wir einfach so. Und wisst ihr, nachdem mein Vater verstorben war, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch schon mal hier erzählt, ich weiß es nicht, aber egal. Manchmal ist es ja gut, wenn man Dinge 3-4 Mal hört. Nachdem mein Vater verstorben war, 2015, mit dem meine Mutter 62 Jahre verheiratet war, erlebte meine Mutter einen Streit zwischen meinem Bruder und seiner Frau mit. Und sie saß da und ich hatte ihr das schon angesehen und plötzlich sagt sie zu den beiden, muss das sein? Ist euch eigentlich bewusst, wie kurz die Zeit ist, die ihr miteinander habt? Und da habe ich gedacht, wow, was war denn das? Und der Streit war sofort von jetzt auf gleich beendet. Und nicht unbedingt, weil es die Mutter war, die das gesagt hat, sondern es war der Punkt, wie sie es gesagt hatte und was sie vor allen Dingen gesagt hatte. Ist euch eigentlich bewusst, wie kurz die Zeit ist, die ihr miteinander habt? Ich fand damals, wow, das ist mir nie aus dem Kopf gegangen, das ist schon etliche Jahre her. Fand ich so enorm, was sie damals gesagt hatte. Und ich dachte, ja, diese Aussage kann man eigentlich auch auf uns beziehen. Auf uns, die wir mit Jesus unterwegs sind. Wir diskutieren viel, ja, alles gut. Und ihr wisst, dass wir in Hoffenheim diesen Konflikt hatten. Und wenn ich immer und immer wieder daran zurückdenke, denke ich, Es war nicht nötig. Es war nicht nötig, zumindest nicht in dieser Form. Und da tut es mir dann leid, wenn ich daran denke, meine Güte, wo war oder ist deine Besonnenheit geblieben, deine geistliche Lebensart? Und ich dachte dann, lasst uns darauf bedacht sein, Unterbrechungen, Gebetsmomente, Augenblicke der Besinnung in unsere Tagesabläufe einzubauen. Ich sag mal Tankstellenstopps. Gott schenkt ja so gerne. Wir haben was vorhin gehört von Beate im Psalm 23. Du schenkst mir voll ein. Einfach mal Tankstellenstopps einfügen und dann einfach sagen, bitte voll tanken. Bitte voll tanken. Innerlich stark werden durch den Heiligen Geist. Das ist es, was wir wirklich brauchen. Raum geben durch den Glauben, dass Christus durch euren Glauben in euren Herzen wohne. Und in unseren Herzen wohnen heißt ein ständiges Dasein, ein permanentes Bewohnen des Herzens, nicht ein ständiges Kommen und Gehen. Heute ist Jesus mal da, morgen vielleicht nicht, weil ich verhindert bin oder. Sondern dass er da ist und da bleibt. Dass Christus unsere Wohnung umgestalten kann. Wohnrecht hat. Beliebig breit machen kann, Zugang hat zu allen Räumen und darüber verfügen darf. Und das Recht hat, auch mal umzustellen. Etagen aus und ganz neu einzuräumen. Er ist eben zu Hause. Und da kann es sein, dass es zur Lieblingsbeschäftigung gehört. Ja, wenn wir Jesus zum Zug kommen lassen, dass er Dinge einfach mal ändert. Bewusst macht, deutlich macht. Und einen dazu bringt, auch zu sagen, es tut mir leid, was passiert ist. Damit es lebbar ist, spürbar ist, gehört es dazu, dass Jesus ganze Lebensbereiche überlassen werden. Das gehört zu unserem Glauben dazu, mich Jesus anzuvertrauen, mich auf ihn zu verlassen. Bereit zu sein, loszulassen. Meine Eigenmächtigkeit, mein Stolz, meine Eitelkeit und vieles mehr, was uns daran hindert, dass Jesus den Raum füllen kann, der ihm zusteht. Dass ich meine Sorge loslasse und auf ihn werfe, meine Zweifel loslasse und mich an sein Wort hänge. Meine Schuld, ja, die bringen wir ans Kreuz, wo er alles getan hat. Alles. Unter großen, großen Entbehrungen und großen, großen Schmerzen. Das hat er getan. Das heißt, wir müssen eigentlich nur eins, arm werden. Einfach arm werden, fast schon wie Bettler, damit Jesus Raum gewinnen kann. Ich habe die Tage mit einer Frau in unserem Ort gesprochen. Sie ist arm, ist eine arme Frau. Und die Tage kam dann Erika nach Hause und sagte zu mir, Mensch, guck mal hier, die Angelika hat uns einen ganzen Beutel voller Orangen gegeben. Wo ich gedacht, wow. Und ob der Erika, Mensch, sagte, dann sage ich, sie hat doch selber so wenig. Ja, sagt sie, aber sie hat sie mir in die Hand gedrückt. Dann habe ich sie getroffen und habe zu ihr gesagt, Angelika, Dankeschön und war toll, war noch gut. Und sie sagte dann zu mir, ach Detlef, ich habe meinen Mann verloren dieses Jahr und trotzdem bin ich reich beschenkt. Und diese Frau ist nicht gläubig, wohlgemerkt, sie ist nicht gläubig. Sie hat mich so, das hat mich ein bisschen gepackt, muss ich sagen, gepackt. Wo ich gedacht habe, wow, Die Frau hat wirklich nicht viel. Und ich weiß, wo sie wohnt, ich weiß, wie sie lebt. Wo ich gedacht habe, wow. Das sind diese Beispiele aus dem Alltag heraus und von einem nichtgläubigen Menschen, wo ich denke, boah, der zeigt ein, was es heißt, ja, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Und wir, ja, wie soll ich sagen, wir haben es vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Wir haben Jesus. Wir haben seine Liebe. Wir haben unsere Vergebung. Wir haben seine Hoffnung, sein Erbarmen, seine Barmherzigkeit, Güte und. Wir haben so viel mehr. Es hat mich so fasziniert, so gepackt, wo diese Angelika das zu mir gesagt hat, wo ich gedacht habe, wow, das ist schon verrückt. Ich habe sie angeguckt und habe gesagt, Angelika, alle Achtung. Sag ich, wow. Das. Und wir sehen uns öfters mal im Ort, ne? Aber irgendwie sind wir da durch diese Apfelsinen ins Gespräch gekommen, wo ich dankbar für bin. Ja, und deshalb, wir müssen arm werden. Selig sind die, die da geistig arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Seligpreisungen. Bergpredigt. Und Jesus Raum geben ist keine Sache des Gefühls. Hat nichts mit Gefühlsduselei zu tun. Weil es ein ernster und eine klare Entscheidung ist. Ein Entschluss im Glauben, den ich gehe. Gott ernst zu nehmen im Büro, zu Hause, in der Schule, einkaufen, Hausarbeit, wo auch immer, auch wenn wir krank sind. Gott darin ernst zu nehmen, dass ich damit rechne, er ist für mich da. Er erfüllt mich. Und in Sprüche 14, 27 steht, Gott ernst nehmen ist eine Quelle des Lebens. Ist eine Quelle des Lebens. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. In Gottes Liebe eingewurzelt und gegründet sein. Verankert sein, tief verwurzelt sein in Gott selbst. Durch seinen Sohn Jesus Christus, indem er uns die unfassbarste Liebe geschenkt hat, die es überhaupt gibt. Die größte Ehre, die wir dem lebendigen Gott machen können, ist es, froh zu leben in dem Wissen um seine Liebe. Julian von Norwich hat das gesagt. Die größte Ehre, die wir dem lebendigen Gott machen können, ist es, froh zu leben in dem Wissen um seine Liebe. Es ist wesentlich. Wichtig, sich bewusst zu machen, dass Gott uns so viel schenkt. Und deshalb wir eigentlich ein Leben haben in Fülle. Ohne Wenn und Aber, wo Gott nichts zurücknimmt, gar nichts. Das, was er uns schenkt, schenkt er. Innerlich stark zu werden durch den Heiligen Geist. Jesus Raum zu geben durch den Glauben an ihn. Und in Gottes Liebe eingewurzelt und gegründet sein. Das sind die Dinge, die für uns elementar sind. Dass Gott durch unser Leben geehrt wird und Menschen erkennen, er ist der rechte Vater im Himmel und auf Erden. Dass das deutlich wird durch unser Leben, durch uns als Gemeinde, zu den Menschen hinaus, in besonderer Weise vielleicht sogar jetzt in der Weihnachtszeit. Da sind die Menschen meistens viel offener wie sonst übers Jahr. Das wünsche ich euch, dass wir das gemeinsam erleben, was Paulus uns hier mitgegeben hat. Amen.